Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mein Vater hat nie Tagebuch geschrieben, soweit ich weiß. Er wollte sein Leben nicht schriftlich festhalten. Das wäre ihm wichtigtuerisch vorgekommen. Was verbinde ich mit ihm? Was für Erinnerungen sind es? Was haben sie mit den Dingen seines Lebens zu tun? Mit den Objekten, die ihn Tag für Tag umgaben? Je länger ich an meinen toten Vater denke, über dessen Leben ich viel zu wenig weiß, desto mehr sprechen seine Dinge zu mir.
Ja, wie kann man sich an den eigenen Vater zurückerinnern, wenn der vor seinem Tod gar nicht so viel über sich selbst erzählt hat? Dieses Problem treibt auch Rainer Moritz gleich zu Anfang seines Buches »Mein Vater, die Dinge und der Tod« um. Und Herr Moritz, Sie sind uns nun aus Hamburg zugeschaltet, hoffe ich. Hallo.
Das klappt hervorragend.
Herzlich willkommen zum Büchermarkt. Die erste Frage von mir wäre, Ihr neues Buch, das könnte man ja als ein Vater-Recherchebuch auch bezeichnen. Und darin versuchen Sie, 3 Jahre nach dem Tod Ihres Vaters, nochmal ein möglichst wahrhaftiges Bild von ihm nachzuzeichnen. Und zwar anhand von bestimmten Gegenständen und Alltagsgegenständen, die Ihr Vater zu Lebzeiten gern benutzt hat. Wie kam es zu dieser Idee, das so zu machen?
Als das Buchprojekt so langsam im Kopf zu reifen begann, war die interessanteste Frage natürlich, wie will ich das tun? Wie will ich versuchen, ein Bild meines Vaters zu zeichnen? Und es kam, wenn Sie so wollen, der glückliche Umstand dazu, dass meine Eltern eben seit 1969 in derselben Wohnung wohnen. Meine Mutter lebt immer noch in dieser Wohnung. Sie waren über 60 Jahre verheiratet. Und diese Gegenstände, die meinen Vater die letzten Lebensjahre, als er das Haus kaum noch verlassen konnte, umgaben, die stehen noch so da. Das sind der Fernsehsessel, das ist der Rasierer, der immer noch im Bad ist. Und dann kam mir die Idee, eben keine Biografie über ihn zu schreiben, sondern ihn über die Gegenstände erst einmal sprechen zu lassen. Was sagen diese Gegenstände uns heute noch? Wo meinen wir Spuren von ihm zu haben? Wie sind sie emotional aufgeladen? Und so ist das Konzept des Buches eben ein durch die Wohnung gehen anhand dieser Gegenstände.
Ihr Vater drückte seine Zigarettenkippen, solange er noch rauchte, zum Beispiel auch in einem dieser hüfthohen Drehaschenbecher aus. Oder er benutzte Old Spice, das werden vielleicht auch noch einige wissen, als Rasierwasser. Was würden Sie denn sagen, wie typisch war Ihr Vater so mit diesen Markenvorlieben und von seinen Lebensgewohnheiten her? Wie typisch war der für die Nachkriegs- und Wiederaufbaugeneration der alten Bundesrepublik?
Sie sollten auf keinen Fall seine Lieblingszigarettensorte verschweigen, Ernte 23, eine Marke, die es heute nicht mehr gibt oder wenn, dann nur noch am Rande gibt. Nein, ich glaube, das war auch ein Ergebnis dieses Buches, dieser Recherche, dieses Schreibens, dass er in gewisser Weise natürlich ein singulärer Mensch war, aber dann doch sehr verhaftet war in dieser Nachkriegszeit, in den 50er, 60er Jahren verhaftet war. Und deswegen spiegeln auch diese Gegenstände natürlich eine gewisse wirtschaftliche Haltung wider, eine Befindlichkeit im Wirtschaftswunderzeitalter. Dieser Drehstandaschenbecher, den werden manche noch vor Augen haben. Auch diese Geräte sind seltener geworden. Das war ein Wohnaccessoire. Mein Vater hätte diesen Ausdruck natürlich nie benutzt. Das stand für Wohlstand, das stand, man leistet sich etwas. Das war, was dieser Aschenbecher symbolisiert hat. Damals hat man ja, wie wir alle wissen, auch noch viel unbefangener in den Wohnungen geraucht. Da käme heute niemand mehr auf diese Idee. Insofern sind diese Objekte, das habe ich in der Tat festgestellt beim Schreiben, natürlich auch Spiegelbild einer ganzen Zeit.
Mhm. Was mir auch aufgefallen ist bei der Lektüre, ist, dass Sie dann aber auch mehrfach von so einer Sprachlosigkeit schreiben, beziehungsweise von so einem Schweigen, das offenbar öfter zwischen Ihnen und Ihrem Vater herrschte. Also Sie sagen zum Beispiel, Ihr Vater habe eigentlich nie über sich persönlich gesprochen, nie über Krankheit, über Tod, über Gott, also auch nicht über Religion. Er habe eigentlich auch nie seine Gefühle preisgegeben. Wir haben ja gerade den Beitrag über das Buch von Natascha Wodin gehört. Also da war sozusagen als Erklärung, dass dieser Vater frühe Gewalterfahrungen gemacht hat. Welche Erklärungen haben Sie denn vielleicht im Nachhinein für diese, ja, für diese Gefühlsverschlossenheit Ihres Vaters?
Ja, das war auch eine Frage, die sich mir immer drängender gestellt hat. Inwieweit ist das typisch für ihn? Und inwieweit ist das typisch für diese Generation? Ich glaube, beide Antworten sind zu Teilen richtig, weil natürlich auch dieses Schweigen, was im Falle meines Vaters wenig mit dem Krieg, wenig mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte, es war, glaube ich, aber Ausfluss einer Generationenhaltung. Man hat nicht so gern über Emotionen gesprochen. Das machen wir mit uns selbst aus. Diese Haltung war ganz weit verbreitet. Das ist, glaube ich, auch nicht typisch nur für meinen Vater gewesen. Das ist etwas, was man im Nachhinein natürlich auch ein wenig bedauerte. wenig beklagt. Warum haben wir uns nicht häufiger ausgetauscht? Wäre das überhaupt möglich gewesen? Aber es wäre ihm, wie es gerade in dem gelesenen Zitat anklang, wichtigtuerisch übertrieben vorgekommen, sich so über Emotionen zu äußern. Er hat auch Fernseh-Talkshows immer ausgeschaltet, bei denen zu viel Innenleben vorkam, bei denen Menschen sich zu viel offenbart haben. Das war nicht seine Haltung, so wollte er nicht durchs Leben gehen.
Er war ja Geburtsjahrgang 1926 und ist noch als junger Mann mit 18 Jahren in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden. Hat er nie über diese Kriegserlebnisse geredet?
Er hat darüber gesprochen, aber das waren, soweit ich das beurteilen kann, keine so dramatischen Erlebnisse, wie man sie von anderen, vielleicht etwas älteren Männern aus der Zeit kennengelernt hat. Er kam in Kriegsgefangenschaft, er war in Dänemark, hat sich dann durchgeschlagen nach Hause in seine Oberpfälzer Heimat. Aber das war, glaube ich, nicht das brennende Problem. Eine andere Frage war natürlich, wie ist man aufgewachsen im Dritten Reich? Er hat natürlich seine Jugend, Sie haben es erwähnt, Jahrgang 26, im Dritten Reich verbracht. Und das war für ihn immer nicht ganz einfach, alles abzutun. Alles sozusagen kleinzureden, was in dieser Zeit für ihn als Jugendlicher prägend war. Deswegen hat er gerne über Max Schmeling gesprochen, er hat gerne über Schauspieler gesprochen oder Sänger gesprochen, die schon während des Nationalsozialismus erfolgreich waren. Die wollte er nicht abtun. Er hat dann immer wieder behauptet, die hätten sowieso besser gesungen als die, die dann in den 50er und 60er Jahren gesungen haben.
Gut, also eine Frage, die ich Ihnen unbedingt noch stellen will, ist, weil eine Vater-Sohn-Beziehung generell immer sehr konfliktträchtig ist. Und ich fand bei der Lektüre, Sie haben sich ja sehr wenig trotz allem mit Ihrem Vater gestritten, obwohl er CDU-Mann war, Franz Josef Strauß-Verehrer und so.
CSU-Mann, das CSU. Hat immer darunter gelitten, dass er in Baden-Württemberg nicht CSU wählen durfte. Nein, das ist kein Abrechnungsbuch. Ich kenne ja viele Bücher aus der Literatur auch, die sehr hart mit Vätern umgehen. Das ist ein literarischer Topos der letzten 100 Jahre, der oft verwendet worden ist. Das war nicht für mich das Leitthema. Das ist kein, sollte auch kein Abrechnungsbuch sein, weil es diese Form der Abrechnung, das wäre mir unnötig erschienen. Wir haben Konflikte natürlich gehabt, aber die wurden eher verschwiegen, die wurden im Kleinen ausgetragen oder eben nicht besprochen.
Gut, vielen Dank, Rainer Moritz. Leider läuft uns die Zeit davon für diese interessanten Auskünfte. Wir sprachen über das neue Buch Mein Vater, die Dinge und der Tod, publiziert im Antje Kunstmann Verlag München, 192 Seiten, 20 €.